Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lieber Olli Peral.
Lieber Herr Markus Dresen.
Hatte ich schon erwähnt?
Nein.
Wir befinden uns in einem Paralleluniversum.
In diesem Paralleluniversum gibt es die Beatles noch, mindestens von 1970 bis 1980.
Die haben sich nie getrennt und das ist wirklich ein Glücksfall, weil sie haben uns natürlich wahnsinnig tolle Alben geschenkt. Richtig. Das letzte What? What?
What?
Mit einem Fragezeichen allerdings.
Richtig. Worauf sind Stücke, ich meine, das kann man in der 76er Folge nachhören. Das müssen wir nicht nochmal erzählen.
Nenn den Opener.
Der
Nenn die erste Nummer.
Nenn die erste Nummer. Die erste Nummer ist Silly Love Songs.
Silly Love Songs. Damit ist schon alles gesagt.
What?
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 Das kann doch nicht sein.
Die Nummer 2 ist aber dann Instant Karma. Soll ich nochmal die B-Seite von Instant Karma spielen? Soll ich nochmal tun?
Du meinst Yoko Ono, bitte.
Soll ich nochmal tun?
Ja, bitte. Ach Mensch, Yoko.
Ich finde, was du da eben gesagt hast, das könnte der Ausschnitt aus einem Horrorfilm sein. Die kleine Puppe, die immer kommt und Menschen abschlachtet. So klingt es.
Come to me in Hostel.
Yeah, yeah, I'm so scared.
Aber wenn man John Lennon hieß, konnte man sich das erlauben. Heute wäre das natürlich undenkbar, aber damals. Entweder Yoko darf mit auf die Platte oder es läuft gar nichts.
Genau, 1977 sind wir jetzt. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
Wir wollen nochmal reden über den Film Get Back, der Richtig. In diesen Tagen zu sehen ist, über Disney im Stream und einen unglaublich intimen Blick in das Seelenleben der größten Band der Welt erlaubt.
Das ist richtig. Wir haben uns ja kräftig hin und her geschrieben.
Also mir ist ein bisschen die Luft weggeblieben im positiven Sinne, weil das waren oder sind einfach Bilder, die man so einfach nicht kennt von den Beatles. Man kennt natürlich die bekannten Bilder, die bekannten Fotos, die bekannten Filmausschnitte aus ihren Live-Konzerten, aber so, wie sie sich dort präsentieren und man taucht quasi ein und ist mittendrin eigentlich in einer verschworenen Gemeinschaft. Und das ist ja auch der Unterschied zu der Dokumentation damals von Michael Lindsay Hawk, der ein Bild gezeichnet hat als Produzent oder Regisseur von den Beatles, das halt sehr, sehr traurig war am Ende.
Da hieß das Ganze Let It Be, nicht Get Back, sondern Let It Be. Und ich hatte es erwähnt, ich habe den Film gesehen, da war ich irgendwie, das war 80, glaube ich, in so einem Programmkino. Und ich bin wirklich heulend rausgegangen, weil es war so deprimierend, das war furchtbar.
Es war klar, Ende der Beatles. Ende der größten Band aller Zeiten. Bei Peter Jackson, das ist ja der Regisseur, der das jetzt umgesetzt hat, sieht das Ganze schon anders aus.
Total anders, weil er letztendlich einfach die Sachen laufen lässt und nicht nur so fixiert auf dieses Böse. Ich glaube, damals musste es einfach eine Erklärung geben. Es brauchte eine Erklärung, warum ist die größte Band der Welt, warum gibt es sie nicht mehr?
Es sind halt zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen und auch zwei völlig unterschiedliche Zeiten. Damals 1969 und wir leben im Jahr 2021. Man weiß natürlich viel, viel mehr über die Historie der Band und so weiter und ordnet das anders ein. Aber was Peter Jackson da geleistet hat, also ich frage mich, wie kriegt man sowas hin? 56 Stunden Filmmaterial, ich glaube, das hat man durch Zufall gefunden im Keller von Apple, oder?
Ja, genau.
Das ist schon mal unglaublich und dann hat man ihm das gegeben. Also Yoko Ono, Paul McCartney und Ringo Starr haben gesagt, mach was draus. Ich glaube, es sollte erst ein kürzerer Film werden und dann kam aber irgendwo dann relativ schnell dann eben raus, in Anführungsstrichen, dass es 56 Stunden Filmmaterial
Wahnsinn.
Das ist. Und das musst du dann erstmal zusammenkriegen auf tatsächlich drei Folgen. Also da finde ich, hat Peter Jackson, der durch Herr der Ringe eben bekannt geworden ist, hat da ein echtes Meisterwerk geschaffen.
Und ich finde auch diese Dreierteilung finde ich total klasse. Der erste Teil ist Twickenham Studios, wo es nur scheiße ist, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist viel zu kalt und sie kommen auch nicht wirklich auf den grünen Zweig. Mhm. George verlässt am Schluss dieser Episode die Band. Das nächste ist im Apple Studio. Da wird es dann besser, weil Billy Preston dazu kommt.
Der Keyboarder.
Mhm. Die Geschichte ist auch so irre. Der zufällig in London ist.
Ja, und George hat ihn, glaube ich, angerufen, ne?
Ja, aber es ist noch gar nicht mal so, der ist einfach auch nur vorbeigekommen. Also ist die Historie hat es, dass George Harrison den dazugeholt hat.
Genau.
Wenn man sich jetzt diese Dokumentation anguckt.
War es Zufall.
Es war einfach Zufall. Der war für Filmaufnahmen, war der in London und George kannte ihn und hat irgendwie ihn angerufen und der kam im Studio vorbei und dann hatten sie vorher schon darüber gesprochen, dass sie einen Keyboarder brauchen für die Live-Geschichte und auf einmal war er dabei.
Und der hat da richtig den Soul und den Blues und den Funk in die Runde gebracht, mit einer unglaublichen guten Laune auch. Ja. Aber nochmal zu den Bildern, die sind ja nachbearbeitet worden und Peter Jackson hat da wirklich die neueste Technologie angewandt, die neueste 4K-Technologie. Man hat das Gefühl, wenn man die Bilder sieht, das passiert gerade.
Richtig, ja.
Das ist Gegenwart.
Ja.
Und das macht es irgendwo so schmerzhaft.
Das haben wir ja auch hin und her geschrieben, weil du hast mich ich habe die erste Folge später, wesentlich später gesehen als du, hast geschrieben, wie ist es? Und ich habe geschrieben, es ist traurig, weil ich fand es wirklich auch recht traurig. Also das da so zu sehen und irgendwie, ich weiß, bei der ersten Folge war meine Freundin noch dabei, der war es dann irgendwann zu viel, klar, 6 Stunden und da gibt es ja in der ersten Folge, das ist das erste Mal, wo die beiden zusammensitzen, Paul McCartney und John Lennon und schreiben Get Back und ich brüll sie an und sag, guck, das ist die Giftküche, guck, jetzt kann man endlich mal reinschauen, wie die das gemacht haben, das finde ich echt total irre, also es ist wie würdest, als wenn du Beethoven oder Mozart über die Schulter schauen.
Und dieser Film zeigt ja auch ein anderes Bild von der Band, übrigens auch ein bisschen anderes Bild von Yoko Ono. Wir haben ja in der einen oder anderen Folge unseres Podcasts
durchaus dem Klischee entsprochen, aber es macht auch Spaß.
Aber im Grunde genommen hat sie da gesessen, sie hat eigentlich niemanden gestört und man hatte auch nicht das Gefühl, dass sie irgendjemanden stört.
Es gibt diese eine Szene, wo Paul McCartney das irgendwie auch ziemlich schlüssig erklärt, dass er sagt, ey, es ist John und die beiden haben halt einfach beschlossen, dass sie die ganze Zeit zusammen sein wollen. Mhm. Keine Diskussion. Das finde ich ziemlich klasse. Also so dieses, wir sind immer noch diese Band von 4 und John will halt jetzt immer diesen schwarzen Schatten neben sich sitzen haben. Dann ist es so und keine Diskussion.
Trotzdem zeigt, oder der Film zeigt halt irgendwie, das ist eine verschworene Gemeinschaft.
Ja, absolut.
Die einen ganz langen Weg hinter sich hat und die immer noch ganz fest miteinander verbunden sind. Also es ist schon klar, man merkt natürlich hier und da kriselt das schon und man weiß natürlich auch als Beatles-Fan, wie man das richtig einordnen muss, gibt schon die ein oder andere Szene. Aber so dieses Gefühl, das sind einfach 4 Jungs, die einfach Spaß haben, Musik zu machen, das transportiert sich schon. Und dafür kann man dem Peter Jackson auch echt, muss man richtig dankbar sein, dass er dieses Bild geschaffen hat. Und man sagt ja jetzt eigentlich nach ein paar Wochen, wo das Ding angelaufen ist, dass es eigentlich jetzt schon die größte Rock'n'Roll-Dokumentation aller Zeiten ist.
Ja, weil sie wirklich auch, weil sie einfach Dinge neu definiert.
Genau.
Das ist wirklich großartig. Warum erzählen wir das? Das Jahr 1977 ist im Beatles-Universum kritisch.
Sehr, sehr kritisch.
Unser Kriterium ist ja so, dass wir gesagt haben, wir nehmen für die neuen Alben der Beatles, nehmen wir Songs, die sie auf ihren Soloalben veröffentlicht haben. Mhm. Schaut mal 1977 in den Katalog, sieht man genau ein Album und das fängt so an. Ich finde, das hätte noch nicht mal für eine schlechte Filmproduktion. Es ist furchtbar. Das ist Drowning in the Sea of Love von Ringo Starr von seinem Album Ringo the Fourth.
The Fourth.
Furchtbar.
Furchtbar, ja. Gut, also über Ringo Starr haben wir ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Und
wir mögen ihn. Wir mögen ihn
und er zaubert einem auch oft ein Lächeln auf die Lippen, aber...
Musikalisch?
Je mehr er sich sozusagen in die Richtung 80er bewegt, desto gleichförmig schlechter werden auch die Produktionen. Das muss man einfach so sagen.
Genau, man darf echt nicht vergessen, da gibt es auch in den ersten drei Folgen gibt's einfach unser, da singen wir das Hohelied auf Ringo, ja. Weil Photograph, It Don't Come Easy und was, also das waren alles wirklich geile Nummern und aber dann irgendwas hat er verloren.
Ringo, ich glaube,
er hat einfach zu viel gesoffen.
Wahrscheinlich auch. Bei Ringo the Force ist es auch das erste Mal, die Unterstützung fehlt. Ja. Also ganz bewusst hat er sich zusammen mit dem neuen Produzenten dagegen entschieden, dass wieder Songmaterial von Lennon, McCartney oder Harrison dazukommt. Und man hat sich damals zu einem Genrewechsel entschieden, nämlich hin mehr zu Disco-orientierter Musik. Und das ist so ziemlich nach hinten losgegangen. Also die Alben davor hatten auch schon relativ schlechte Verkaufszahlen. Aber das Ringo the Force, ich glaube, keine Ahnung, wenn es 100.000 waren.
War es extrem viel.
War schon gut, ja.
Und ich verlinke das. Also interessanterweise können wir das auch nicht irgendwie über eine Playlist einbauen, weil auch dieses Album, wie schon das letzte Album von 1976, Ringos Rotogravur, findet man auf keinem Streamingdienst. Das hat einen Grund.
Ja, weil es...
Ringo will es einfach ungeschehen machen.
Genau. Ja. Man will es nicht anfassen.
Genau. Ja. Aber es gibt einen Link in den Shownotes hier zu dieser Folge. Auf YouTube kann man sich das Album anhören. Ich sag gleich, man muss das nicht. Mhm. Aber
es ist mit Vorsicht zu handhaben.
Extremer Vorsicht.
Ja, ganz großer wirklich, Vorsicht.
Es ist ganz furchtbar. So, wir haben 1977 von John Lennon, nischt.
Wir haben, darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Es gibt die Home-Demo-Tapes, wo er schon das ein oder andere Stück komponiert hat, zu Hause aufgenommen im Kassettenrekorder. Darauf werden wir auch noch eingehen, für im Jahr 1978. Aber da ist jetzt keine große LP-Veröffentlichung, da ist keine größere Produktion, sondern da ist einfach gähnende Leere. Aber eine bewusste Entscheidung von John Lennon und von Yoko Ono, wir ziehen uns eben aus dem Musikbusiness ein paar Jahre komplett zurück.
Ja, es gibt, das hast du eben mir gezeigt.
Ja, es gibt eine Aufnahme von ihm, die heißt Falling in Love Again. Er singt auf Deutsch.
Naja, Deutsch.
Das war dein Liebenstrauß.
Lebenstraum.
Und das ich bin wie.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Genau, das ist gar nicht Falling in Love, sondern das ist der Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich, genau. Ja, genau. Ich hätte jetzt meiner Sarah Leander gesagt.
Nee, aber ich glaube, die hat es auch mal gesungen, aber Marlene Dietrich jetzt.
Du bist mein Bär.
Also man vergisst es immer, dass die können ja auch alle, also ich meine, die Lebenden können alle noch Deutsch, weil die einfach lange in Hamburg gespielt haben und da Deutsch gelernt haben.
Ja.
Lustiges Ding, mache ich auch in den Shownotes. Wirklich, das danke dafür, weil es ist total lustig.
Es ist eine Rarität.
Richtig.
Kann man sagen.
Mit solchen Sachen hat er sich beschäftigt, während er nebenan noch ein bisschen Brot gebacken hat für seinen Sohn.
Was ich hier aber so geil finde, entschuldige dieses unanständige Wort.
Ja.
Und da sind wir wieder zurück bei Get Back, dass John Lennon unheimlich viel Humor, also alle hatten viel unheimlich viel Humor, aber John Lennon auch, das ist ja auch bei Get Back, kommt es ganz oft zum Vorschein, insofern, als dass er sich unheimlich gerne über die Beatles lustig macht. Ja. Da gibt es mal zum Beispiel eine Szene, wo er sagt, was glauben Sie eigentlich, mit wem Sie es zu tun haben? Wir sind die Bottles. Und das ist einfach großartig. Ja. So ein Superstar wie John Lennon, der über sich selber noch lachen kann.
Und jetzt kommen wir dann auch zu des Pudels Kerns, warum wir das überhaupt erzählen und von dieser Get Back Session. Denn wir haben uns vorgestellt, dass in diesem Paralleluniversum das Jahr 1977 davon geprägt war. Sie haben bis jetzt haben sie 7 großartige Alben in den 70er Jahren rausgebracht. Die ganze Welt schreit danach und sagt, wir brauchen ein Beatles Live-Album. Und deswegen knüpfen sie einfach an, wo sie 1969 aufgehört haben. Mhm. Weil 1969 dachten sie auch, sie wären keine gute Liveband mehr.
Ja, da frage ich mich, wie kommt das zustande? Ich meine, die Beatles, die Jungs haben tausende Stunden auf der Bühne gestanden, Cavern Club, dann in Hamburg, dann all die Jahre Tourneen weltweit, durch die Vereinigten Staaten bis 1966. Unter schwierigsten Bedingungen haben eigentlich perfekt gerockt. Und trotzdem sitzen sie da 1969 in den Abbey Road Studios und fragen sich, sind wir gut genug, um live überhaupt auf der Bühne zu stehen? Das habe ich nicht verstanden.
Ich habe irgendwo in irgendeinem Feuilleton habe ich einen guten Artikel gelesen über diese Dokumentation und da schrieb der Autor, dass die Beatles quasi, dass man sieht, dass sie mit sich selber konfrontiert sind, mit dieser Größe. Die, ich meine, letztendlich sieht man das ja auch in dieser Dokumentation. Es sind einfach four lads from Liverpool, die gut Musik zusammen machen können. Aber jenseits dieses Studios ist dieses Monster, diese Band, die gottgleich
ist. Die Bürde.
Die Bürde der Größe. Ja. Und ich glaube, das war einfach dieses Ding, dass sie gedacht haben.
Sie hatten Angst vor der Erwartungshaltung
am Ende. Was können wir eigentlich noch bringen, um diese Erwartung. Letztendlich haben sie es richtig gemacht. Die konnten nichts bringen. Jeder Live-Auftritt wäre scheiße gewesen. Also, weil alle hätten wahrscheinlich danach geschrieben, naja.
Geht so.
Aber trotz allem hat man ja auch in dieser Doku gesehen, als sie es dann aufs dieses Dach geschafft haben.
Das ist das entscheidende Momentum. Ja.
Paul McCartney, auch John Lennon, die sind ausgeflippt. Das merkst du so richtig, dass sie so, wow!
Wir können es noch, genau.
Ja.
Also die ersten Takte mit Paul am Bass und der Einstieg und du hast sofort gesehen, dass da diese Riesenlast von den Jungs abfällt und die einfach unheimlich Spaß am Spielen hatten.
Ja.
Was ist ganz auffällig ist es bei allen, aber John ist ja total abgegangen.
Ja, total. Ne? Was ich sehr lustig finde, ist die Szene, wo sowohl Paul McCartney als auch John Lennon und auch George Harrison an quasi die Brüstung gehen vom Haus und runtergucken und sagen, da sind ja wirklich Leute.
Ja.
Das ist total schön. Das finde ich wirklich super, super schön, super sympathisch. So, 1977 haben sie quasi diesen Faden wieder aufgenommen und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie live, wir müssen live raus.
Ja, nur hat sich natürlich die Welt verändert in der Zwischenzeit.
Die Sex Pistols! Can't save the Queen. The fascist regime.
It made you a moron. Und wenn man das so hört, klingen die Beatles natürlich so ein bisschen wie eine gut erhaltene Rarität aus irgendeinem Museum, um es jetzt mal überspitzt darzustellen.
Genau.
Mit der Konzentration auf die Frage live ja oder nein.
Richtig. Und deswegen haben sie einfach quasi wieder in diesem Projekt 1977, wo sie gesagt haben, okay, jetzt werden wir wirklich live auftreten, sind sie überrollt worden von den aktuellen Entwicklungen. Johnny Rotten konnte man 1977 nicht toppen.
Sid Vicious.
Ja, das ging einfach nicht. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, diese ganzen Dinosaurier-Bands, 1977 sind die alle zusammengebrochen. Ich weiß, Pink Floyd hat dann irgendwann haben die Picks rausgebracht, wo Roger Waters irgendwie mit der Akustikgitarre versucht, gegen den Punk anzusingen und man sich so fragt, naja. Und
die Gitarren-Soli immer länger wurden.
Ja, genau. Das ist so, und das ist schon, glaube ich, auch für die bedrohlich gewesen. Insofern sehr wahrscheinlich, dass die Beatles 1977 einfach gesagt haben, scheiße.
Naja, ich meine, die Jungs waren da Mitte 30, eigentlich ja kein Alter, aber aus dem Blickwinkel des Punkrock oder der Punkmusik, traue keinem über 30, waren die Jungs schon uralt.
Richtig. Ja. Und sie waren über 30, sie standen ja auch für was. Sie standen eigentlich für das, was die Sex Pistols, I am an Antichrist. I am an Antichrist.
Und jetzt stelle man sich George Harrison live dazu auf der Bühne vor.
Mit der Slide-Gitarre. Okay.
Ja, es gab dann eine Entscheidung der Band in unserem Paralleluniversum. Richtig. Zum Thema, sollen wir es nochmal probieren, auf Tour gehen?
Nope. No. Definitiv way. Nicht.
Ich glaube, es war die richtige Entscheidung.
Es war die richtige Entscheidung, aber...
Ich habe es ja übrigens auch schon in einer Podcast-Folge, hatten wir es schon mal kurz angerissen, wo du durchaus offen warst für diesen Gedanken, dass das funktioniert. Und ich habe gesagt, nee, das geht gar nicht.
Stattdessen kam die Rettung von niemand anderes als, wie immer...
Ach, du kannst mich mal, ehrlich.
Paul McCartney. Naja, ich meine ganz einfach, die Rettung hieß, wir machen es einfach nicht mit.
Ja, Genrewechsel hin zur Volksmusik. Ach ja.
Ich meine, man kann über Paul McCartney sagen, was man will. 1977 mit so einer Nummer rauszukommen, das ist mutig.
Also von zeitgemäß kann man natürlich nicht sprechen. Überhaupt, das ist im Grunde genommen, es hält sich an überhaupt nichts.
Nichts.
Ob das
ist
irgendwie,
gar nichts.
Ja, ob sich jemand dafür interessiert, ob sich das verkauft, war Paul McCartney, weiß ich, ob es ihm egal war, aber er hat es einfach, er hatte diese Idee im Kopf, hat es produziert und sich wahrscheinlich auch keine großen Gedanken gemacht, ob das Ding funktioniert oder nicht.
Das Interessante ist, es gibt die B-Seite dieser Single, heißt Girl's Cool. Ich finde, das ist das Schlimmste. Nein, das ist nicht das Schlimmste. Es gibt noch was Schlimmeres von Paul McCartney. Das Schlimme ist, oder beziehungsweise das Schlimme ist, nicht das Schlimme ist. Man könnte sagen, was draus wird, wenn solche älteren Herren versuchen, sich an so einen Trend ranzukleben, hört man bei der B-Seite von Mall of Kintyre.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hip hip. Hip hip. Hip hip.
Es finde ich, ich weiß, Girls Cool heißt die Nummer.
Ja.
Also ich meine, das geht durch als vielleicht solide Rocknummer, aber das ist halt so, ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich finde es,
ja.
Es ist aber so, es ist die verzweifelte Versuch, also es erinnert mich so ein bisschen an so.
Glaubst du, dass er mit dem Titel irgendeine Absicht verbunden hat?
Er hat das mal gesagt, dass es einfach sein Versuch war. Diese Nummer ist, das war wieder mal so eine Double-A-Single. Mhm. Die Nummer ist die Single in Amerika gewesen. Da ist Mall of Kintyre, bis heute kennt da keiner Mall of Kintyre.
Nee, klar.
Das ist, hat da nicht stattgefunden.
Zu Schottland, ne?
Genau. Und das war die Single da, die hat überhaupt nicht funktioniert. Irgendwo in, was weiß ich, 180, sonst was Platz. Also es war alles irgendwie ganz grausam. Aber Mall of Kintyre selber, eigentlich wirklich mutig. Echt mutig.
Weil es klingt ja schon so im Vergleich zu den Sex Pistols.
Ich kann altbacken. Schon mal wieder, das ist absolut altbacken.
Absolut altbacken. Aber die Zahlen, wenn man sich mal wirklich die Verkaufszahlen anguckt, dieser Single unglaublich, in den ersten Wochen ging da am Tag, das hat auch Paul McCartney selber überrascht, bis zu 145.000 Singles am Tag. Richtig. Über den Ladentisch. Am Tag.
Das Interessante ist, dass Mall of Kintyre die bis dahin meistverkaufte Single in Großbritannien abgelöst hat. Mhm. Das war Hey Jude bis dahin.
Ja.
Das muss man auch erstmal hinlegen.
Ja. Also Mall of Kintyre hat eigentlich die aktuellen Bestsellerlisten für die Ewigkeit eigentlich geknackt. Richtig.
So, was machen wir jetzt?
Ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit diesem Titel beschäftigt. Ich bin nicht so ein Riesenfreund von Mall of Kintyre. Ich finde ihn eigentlich so ein bisschen, er hat sowas, man hat immer das Gefühl, da zieht einer an der Handbremse. Mhm. Aber ich finde den Text eigentlich sehr stark.
Ja.
Also lyrisch, glaube ich, ist es mit die beste Nummer für Paul McCartney. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Der Nebel wabert vom Meer herüber. Mich verlangt andauernd danach, dort zu sein. Oh, Mall of Kintyre.
Ah.
Mall of Kintyre ist eine Gegend in Schottland, ne?
Das ist eine Insel. Das ist die Insel, wo seine Farm drauf ist.
Mhm.
Das Interessante ist, das hat Mall of Kintyre total gut getan. Also es gibt heute Touristenshops, es gibt einen Käse, der heißt Mall of Kintyre,
cool.
Der wird da produziert. Ja. Und also letztendlich hat er mal wieder Leuten einfach geholfen.
Rausch durch die Heide wie Hirsche Bring mich zurück zu der guten alten Zeit. Des Nachts sangen wir ein himmlischer Chor vom Leben und der Zeit am Mall of Kintyre.
Das ist schön. Großartig. Ja. Er hat die Single damals aufgenommen. Also es gab, Mall of Kintyre hatte eine Pipe-Band, also eine Dudelsack-Band. Also es muss eine richtig deftige Nummer gewesen sein, als die Jungs vorbeikamen. Alle in ihrem Kilt und so. Und es gab eine Menge Würstchen und eine Menge Schnaps und was weiß ich was alles. Und am Schluss hat dann der Typ zu ihm gesagt, hey, we produced our first number one hit.
Oh ja.
Ist es eine Beatles-Single?
Doch, klar. Es erfüllt alle Kriterien, die ein guter Beatles-Song braucht.
Das heißt, 1977 die Beatles verwirrt von
Punkrock!
Und die Rettung ist?
Wie verwirrt muss erst George Martin gewesen sein, ne?
George Martin würde wahrscheinlich heute sagen, das war der Moment, als er sein Gehör verloren hat. Ja. So, das heißt, wir hätten 1977 eigentlich nur eine Single.
Ja, es ist ja keine Single. Es ist ja die Mega-Single.
Es ist die Mega-Single.
Es ist die Mega-Single.
Wir können es ja einfach ankündigen, die Vorab-Single für das Album aus 1978. Weil in den 70ern fing es dann auch so an, dass die Bands ein bisschen zickiger wurden und nicht mehr jedes Jahr eine LP rausbrachten. Was schreibt der Rolling Stone über Mall of Kintyre von den Beatles?
Nach Strawberry Fields das lyrische Meisterwerk der Band.
Das hätte der Rolling Stone gesagt?
Ich glaube ja.
Ich glaube auch, ja. Weil eigentlich ist es das Jahr, 1977, kürzer als alles andere. Aber wie wir einleuchtend im Paralleluniversum hergeleitet haben, ein abgebrochenes Projekt, eine Live-Platte. Aber du willst mir gerade...
Ich signalisiere.
Wir sollten jetzt mal was einspielen.
Richtig. So, wir sind wieder bei unserem kleinen Kartenquiz. Ein Beatles-Kartenquiz, das ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Mhm. Von meiner Frau, und da sind viele lustige Fragen, teils sehr einfach, aber teils auch sehr anspruchsvoll. Das ist Multiple Choice. Drei mögliche Antworten lassen wir als Beatles-Nerds natürlich weg. Es braucht die direkte Antwort. Und wer von uns fängt an? Erste Frage.
Du fängst an, weil ich habe beim letzten Mal angefangen.
Folgende Frage. Am 10. August 1969 brach die Manson Family in die Villa des Supermarktbesitzers Lino LaBianca in Los Angeles ein und ermordete ihn und seine Frau Rosemary. Mit dem Blut ihrer Opfer schrieben die Mörder den Titel welchen Beatles-Songs an die Kühlschranktür?
Helter, Skelter,
drunter und drüber. Richtig. Richtig, spontane Antwort, volle Punktzahl.
Ich wüsste die Antwort zu meiner Frage nicht. Die Beatles und ihre Musik beeinflussten unzählige Musiker. Mhm. Welcher Band verpasste Sir Paul McCartney über einen Umweg ihren Namen? Ich gebe dir die, also weil normalerweise, wir machen das hier nicht, weil wir haben ja hier ein gewisses Niveau. Es gibt Vorgaben.
Okay, die drei, ne?
Genau, ich gebe sie dir. The Ramones, Blind Melon, Death Cab for Cutie.
Die Ramones.
Genau.
Weil es gab irgendwie... als die Jungs irgendwie 16, 17 waren und ihre ersten Auftritte hatte. Oder er, jeder hatte seinen eigenen Künstlernamen und ich glaube Paul McCartney nannte sich
Paul Ramon.
Ramon. Genau. Einen halben Punkt, oder?
Nee, ich finde, den kriegst du.
Ja?
Den kriegst yes, du, den ja. kriegst du, auf jeden Fall. Okay, also 1977. Wir haben ein Projekt, was nicht wirklich... nach Hause gebracht worden ist. Sie wollten wieder live auftreten.
Ist nichts draus geworden.
Was hätte man dem Punk entgegensetzen können als eine Band, die als die größte Band der Zeit?
Ja.
Sie waren quasi der Antichrist für die ganzen Punk-Jungs. Deswegen haben sie sich entschlossen, eine Single rauszubringen, die sowas von azyklisch ist. Das, da muss man schon richtig Bums.
Ich frage mich, ob die Beatles das im Vorfeld der Veröffentlichung der Single wussten, dass das Ding durch die Decke geht oder ob es einfach, Paul, wir brauchen eine Single.
Paul, mach mal.
Mach mal, wir brauchen da was.
Und Paul sagt, wer sollte ein Volkslied heute noch kreieren können, wenn nicht die Beatles?
Ja. Und Paul hat sich wieder beschwert, wie bei Get Back auch. Immer muss ich die Band vorantreiben, aber ich bin nicht euer Producer, das kann nicht gut gehen, das funktioniert nicht. Wir sind eine Gruppe von Individuen, von schwierigen, komplizierten Charakteren. Danke.
Das war das Jahr 1977 mit einem langsam sehr frustrierten Markus Dresen.
Ja.
Und einem
zuversichtlichen Olli Peral.
1978 ist sozusagen um die Ecke.
Ich streiche das mit zuversichtlich.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.